Hallo ihr Lieben, die letzte Folge des Jahres und wir haben uns etwas Besonderes überlegt. Wir machen mal wieder ein Q&A für euch. Kann eine heiße Zitrone überhaupt funktionieren oder zerstört die Hitze die Vitamine? Was hält Achim von Diättrends wie der Carnivore Diet, bei der man vor allem Fleisch oder tierische Produkte isst? Und als passende Frage zum neuen Jahr, was hilft schnell und zuverlässig gegen den Neujahrskater? Ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt und heute gibt es die Antworten. Viel Spaß mit der heutigen Folge Isso.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
In den vergangenen Monaten sind wieder viele Fragen an uns geschickt worden und wir haben uns für diese Folge auch einiges vorgenommen. Deswegen würde ich sagen, Achim, legen wir direkt mal los, oder?
Ja, bitte.
Also, du bist auch gespannt, was kommt. Ruth hat uns nämlich geschrieben, immer wenn ich im Netz nach Studien suche, finde ich auch Forschung, die das Gegenteil behaupten. Meine Frage deswegen, warum ist die Ernährungswissenschaft manchmal so widersprüchlich? Lieber Achim, du als unser Lieblingsernährungswissenschaftler, wie gehst du damit um? Das ist doch wahrscheinlich dein täglich Brot, oder?
Ja, dein Lieblingsernährungswissenschaftler.
Nein,
ich weiß nicht, ob ich da draußen auch bin, aber das wäre zu schön. Also liebe Ruth, danke wirklich für diese Frage. Das ist nämlich wirklich mein täglich Brot. Und ja, es wird uns Ernährungswissenschaftlern ja immer vorgeworfen, dass wir ja täglich eine neue Erkenntnissau durchs Dorf treiben. Die Antwort auf deine Frage ist ziemlich komplex, aber ich will es tatsächlich mal nutzen, um das mal zu erklären, warum das so schwierig ist. Zunächst mal sind da halt die individuellen Unterschiede. Also jeder Mensch ist anders genetisch, anders von den Lebensgewohnheiten her, von der Aktivität bis hin zum Stress oder auch zum Schlafverhalten. Das heißt, was bei der einen Person funktioniert, könnte bei jemand anderem ganz anders wirken. Stell dir mal vor, du machst eine Studie und versuchst, all die Unterschiede unter einen Hut zu bekommen. Das ist fast unmöglich. Das muss so vorweg. Dann ist da das Thema Zeitfaktor. Um wirklich gute Daten zu bekommen, müssten Ernährungsstudien oft über viele Jahre laufen, weil sich gesundheitliche Effekte halt nicht von heute auf morgen einstellen, sondern halt auf Dauer, über mehrere Jahre. Auch quasi, wenn man sozusagen eine Unterversorgung hat, das sieht man nicht von heute auf morgen, sondern das dauert Zeit. Und das ist teuer und logistisch eine große Herausforderung, Teilnehmer über einen langen Zeitraum zu halten. Das ist echt schwierig. Dann das Leben ändert sich ständig und damit natürlich auch die Essgewohnheiten. Also es gibt ganz wenige Studien, die über Jahrzehnte geführt wurden. Das ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem sind die klassischen Ernährungsprotokolle. Viele Studien basieren auf Selbstangaben der Teilnehmer, was sie gegessen haben. Und da sind wir mal ehrlich, Ruth, wer erinnert sich schon genau dran, was er letzte Woche oder vor ein paar Tagen gegessen hat und schreibt das auch noch genau auf, auch wenn man sich verpflichtet, in der Studie das möglichst genau zu tun. Viele Leute neigen einfach dazu, sich die Antwort zu versüßen oder beziehungsweise die etwas aufzuhübschen, zu verschönern. Also ich schreibe mal weniger Cheat Meals auf und ein bisschen mehr Gemüse, kennt man ja vielleicht. Dann sind die Ernährungsweisen ziemlich komplex und das macht es auch nicht einfacher. Die Leute essen halt einfach sehr selten einzelne Nährstoffe, sondern komplexe Mahlzeiten. Das ist unser täglich Brot und das macht es schwer, genau zu sagen, welcher Bestandteil eben welchen Effekt hat. Also auch Reife gerade beispielsweise. Ne? Eine Banane in einem möglichst reifen Zustand hat ein anderes Kohlenhydratverhältnis, als wenn ich eine überreife Banane, eine braune Banane sozusagen esse. Ne? Dazu kommen eben Wechselwirkungen zwischen Nährstoffen wie bei Vitamin C und Eisen, die Aufnahme beeinflussen. Und das alles im Blick zu behalten, ist echt eine Herausforderung.
Wow, oder ich sage mal,
ist quasi fast unmöglich. Ja. Und am Ende des Tages, liebe Ruth, ist die Ernährung quasi eine riesige Mischung aus Wissenschaft, Biologie, Lebensgewohnheiten, der Umwelt. Und deswegen sind Ernährungsstudien halt oft so komplex, die Empfehlungen manchmal widersprüchlich oder sehr individuell. Aber dafür gibt es ja zum Glück mich. Ja, und ist so, um
genau.
Das ganze Thema Ernährung ein bisschen einfacher zu machen. So. Aber das
definitiv.
Sind jetzt mal die Gründe, warum es da eben so viele Betrachtungsweisen gibt und warum man das eigentlich sehr individualisiert und personalisiert betrachten muss.
Ja, danke Ruth für die Frage, weil ich habe tatsächlich mir auch noch nie Gedanken gemacht, wie so eine Studie überhaupt funktioniert oder auch so ein bisschen dahinter mal geschaut. Also
ja,
es war
es
echt mal
komplex,
spannend. Ja,
es ist ziemlich schwierig komplex, beim Thema Ernährung da einfach die eine Aussage zu treffen.
Ja, deswegen sagst du ja aber auch ganz oft. Ne? Genau. Ja, Chris hat uns passend zur Jahreszeit diese Frage gestellt. Ich habe durch euch gelernt, dass sich Mikronährstoffe durch wiederholtes Erhitzen von beispielsweise Tomate und Paprika erhöhen. Gleichzeitig verliert das Gemüse leider unter anderem an Vitamin C, da dieses es ja nicht hitzebeständig ist. So, wie funktioniert das dann bei der allgemein bekannten heißen Zitrone? Wird das Vitamin durch Zusätze gegen die Hitze gestärkt oder ist die heiße Zitrone ein Mythos, der lediglich auf wohltuender Wärme beruht?
Hi Chris, das ist eine super Frage, perfekt für die kalte Jahreszeit, also jetzt genau richtig. Also lass mich das mal aufdröseln. Du hast völlig recht, dass Vitamin C nicht hitzebeständig ist und auch lichtsensibel ist, ne? Deshalb zerfällt auch unter Lichteinstrahlung und beim Erhitzen wird es eben leicht zerstört. Also es ist ein Sensibelchen unter den Mikronährstoffen des Vitamin C. Bei Tomaten oder Paprika sieht es so aus, dass das Erhitzen zwar bestimmte Mikronährstoffe wie Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe besser verfügbar macht, aber dabei eben das Vitamin C leidet. Also das ist auch wieder so eine getrennte Betrachtung. Auf der einen Seite hat man ein Plus und auf der anderen Seite bei Vitamin C eben Minus. Jetzt zur heißen Zitrone. Also wenn du Zitronensaft mit richtig heißem Wasser aufgießt, dann geht tatsächlich ein Teil des Vitamin Cs verloren, da Vitamin C ab so etwa 60 Grad beginnt, sich abzubauen bzw. sich aufzulösen, sich zu verflüchtigen. Und wenn das Wasser also kocht, dann kannst du davon ausgehen, dass das meiste Vitamin C tatsächlich futsch ist.
Ach krass, okay.
Ja, aber ein Trick, mach dir die heiße Zitrone, ich würde eher sagen, mach dir eine warme Zitrone, ja, ist besser. Also unter 60 Grad das Wasser, das schont zumindest einen Teil des Vitamin Cs und du bekommst zumindest noch ein bisschen davon ab. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage. Nein, bei der klassischen heißen Zitrone werden normalerweise keine Zusätze hinzugefügt, um das Vitamin C gegen die Hitze zu stärken. Wenn du also wirklich den Vitamin C-Gehalt maximieren willst, dann solltest du halt darauf achten, das Wasser etwas abkühlen zu lassen, bevor du den Zitronensaft dann eben dazu gibst. Wenn du das clean haben willst, dann kochst es einmal auf und gibst ein Drittel kaltes Wasser einfach mit dazu. Dann hat es auch so ungefähr 60 Grad.
Ja, okay.
So, oder halt eben ein warmes Wasser, so unter 60 Grad ist eigentlich ideal. Du hast zwar immer noch die wohltuende Wärme, was für den Körper angenehm ist, gerade bei einer Erkältung, aber du hast dank der Zitronensäure und anderer Inhaltsstoffe auch eine belebende Wirkung und du hast Vitamin C drin, wenn es eben unter 60 Grad ist und wenn es drüber ist, dann darfst du eben keine Vitamin C-Bombe mehr erwarten. Kurz gesagt, heiße Zitrone ist die ein Mythos, nicht ganz, sie hat ihre Berechtigung, aber darauf achten, dass das Wasser eben nicht zu heiß ist, damit das Vitamin C nicht gleich in die Flucht geht.
Finde ich richtig gut, gerade wirklich jetzt in der Erkältungszeit eine sehr schöne Information. Bei Instagram haben wir eine Frage nach Pökelsalz bekommen. Gepökeltes soll man nicht erhitzen, aber in vielen Dingen, die man anbrät, wie Wurst oder Speck, ist Pökelsalz enthalten. Wie passt das zusammen?
Hey, also auch das ist eine richtig gute Frage, wie ich finde, die ich tatsächlich häufiger höre. Also die Krux an Pökelsalz und dem Erhitzen, Pökelsalz enthält Nitrit. Und das wird in gepökelten Lebensmitteln wie Wurst und Speck eingesetzt. Nitrit wird genommen, um die Haltbarkeit zu verlängern und um dem Ganzen quasi den typischen Geschmack und auch die schöne rote Farbe zu geben. Also bei Fleisch wird es eingesetzt, dass es umrötet, ne? Mhm. Und dann wird der gespritzt, der Schinken, und dann bleibt er eben schön rot und wird nicht grau. Klingt erstmal harmlos, aber jetzt kommt's. Wenn du diese gepökelten Sachen stark erhitzt, zum Beispiel beim Backen, Braten, Grillen und so, dann kann sich Nitrit in Verbindung mit Aminosäuren in Nitrosamine verwandeln. Und die stehen wiederum im Verdacht, krebserregend zu sein. Also nicht gut.
Okay.
Also warum wird dann Speck und Wurst trotzdem gebraten? Naja, es geht um die Menge und die Häufigkeit. Und wenn du hin und wieder den Speck oder Wurst in der Pfanne brätst, dann bringt einen das nicht gleich um oder stürzt sich ins Verderben, ins Gesundheitliche. Es ist die Regelmäßigkeit und der übermäßige Konsum, die dann problematisch werden können. Also ganz klassischerweise, die Dosis macht das Gift. Und außerdem gibt es mittlerweile viele Hersteller, die den Nitritgehalt und die Prozesse optimiert haben, um eben auch das Risiko zu reduzieren. Kleiner Tipp, wenn du das nächste Mal den Speck anbrätst, dann machst bei moderater Hitze und nicht gleich auf die Vulkanstufe irgendwie so hochdrehen und dann feuerfrei. Und ist es halt nicht jeden Tag und so als dein Lebenselixier beziehungsweise als dein täglich Bacon. Und so ist das Risiko auch recht klein, dass dann was passiert. Also gepökeltes Erhitzen ist okay, aber mit Maß und ohne Dauerhitzeorgie, ein bisschen Achtsamkeit in der Küche schadet dir bekanntlich nie.
Tanja hat uns auch bei Insta geschrieben. Sie hat offenbar einige Tipps von uns ganz gut beherzigt und Kurkuma, Ingwer und Zimt in ihre Ernährung eingebaut. Das sind ja so klassische Teegewürze und eigentlich super als heiße Kaffeealternative. Aber sie will wissen, wie die sich auf den Magen auswirken und ob sie schonender sind, als Kaffee zu trinken.
Hey Tanja, also super, dass du grundsätzlich Kurkuma, Ingwer, Zimt in die Ernährung einbeziehst. Wie gesagt, bei Zimt würde ich immer sagen Ceylon-Zimt, also nicht den Cassia und so weiter nehmen, wegen des Kumarins. Die drei sind tatsächlich tolle Allrounder, super für den Magen. Kurkuma hat entzündungshemmende Eigenschaften, kann die Verdauung unterstützen. Ingwer ist bekannt dafür, den Magen zu beruhigen, hilft sogar gegen Übelkeit. Zimt kann die Verdauung ankurbeln, Blähungen reduzieren. Im Vergleich zu Kaffee, der tatsächlich durch die Säure manchen Magen rebellisch machen kann, meinen übrigens auch. Deshalb nehme ich immer Espresso, weil der ist mehrfach gebrannt, hatte weniger Säuren, ist also bekömmlicher, mag man immer gar nicht denken, ist aber tatsächlich so. Sind diese Gewürze schonender, bringen den Bauch eher in Balance. Also wenn du empfindlich auf Kaffee reagierst, dann sind die Gewürze im Tee, in der warmen Milch eine tolle und magenfreundliche Alternative tatsächlich. Aber eine Sache noch zu Kurkuma. Kurkuma kann die Medikamentenwirkung beeinflussen, ja, oder gar aufheben. Deshalb, da, wenn man Medikamente einnimmt, dann mit dem Arzt Rücksprache halten, ob Kurkuma da tatsächlich so gut ist.
Ich habe heute tatsächlich auch eine Frage mitgebracht. Ich hoffe, auch mir beantwortest du Fragen, Achim. Nein, Spaß. Also, ich bin ja viel auf Social Media und so unterwegs und deswegen habe ich etwas in Richtung Social Media Trends für euch. Also, es gibt bei Instagram, TikTok und Co. immer mal wieder so Videos zu sogenannten Carnivore Diets und insgesamt zur fleischbasierten Ernährung. Manchmal auch in Kombination damit, dass nur roh gegessen werden soll. Also nur oder vor allem rohes Fleisch oder tierische Produkte. Nachhaltig müssen wir ja gar nicht drüber sprechen, ist das eher nicht. Aber kann sowas gesund sein?
Naja, also diese carnivore Ernährung, die mag auf Insta und TikTok gerade echt im Trend liegen, aber eine Ernährung, die nur auf Fleisch und tierische Produkte setzt, vor allem roh, ja, also die sprechen da tatsächlich morgens die rohe Leber oder, das, oder das Hackfleisch und so roh zu essen, also wenn man das im Tartar macht, dann wird es ja oft und besonders sorgfältig zubereitet, ne? Also unter hygienischen Bedingungen meistens am Tisch, dass man auch sieht, dass es frisch zubereitet ist. Wenn man aber viel Rohes isst, dann ist das definitiv kein Jackpot für die Gesundheit. Klar, man kriegt eine ordentliche Portion Proteine, wichtige Nährstoffe, aber was fehlt, sind tatsächlich bestimmte Vitamine, aber vor allem auch Ballaststoffe, Antioxidantien, wie aus Obst, Gemüse, Vollkornprodukten. Und ohne die kann der Körper auf Dauer tatsächlich ganz schön in Strauchel kommen, also Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine träge Verdauung, also auch das Mikrobiom leidet tatsächlich, das weiß man, gibt es viele Studien zu rotes Fleisch, schlecht fürs Mikrobiom und so weiter. Und noch ein großes Aber, rohes Fleisch bringt halt eben das Risiko von ungünstigen Bakterien, Parasiten mit sich, hallo Salmonellen, E. coli und so weiter.
Ah, ja.
Und das ist echt nichts, wenn man im Alltag, was man im Alltag riskieren will. Die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig, eine ausgewogene Ernährung, die auch pflanzliche Lebensmittel enthält, ist immer noch der Goldstandard für eine langfristig gute Gesundheit, für ein langes, gesundes Leben. Also wenn es um die Ernährung geht, ein bisschen Abwechslung hat noch keinem geschadet und deine Gesundheit wird es dir danken. Also ich bin
kein Fan.
Kein Freund.
Okay, sehr gut. Bin ich dankbar, weil ich bin ja schon oft mit so neuen Trends zu kriegen, aber da, als ich diese Videos gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt heute mal nicht nach. So, und zum Abschluss noch etwas, was häufiger mal als Frage per Mail kam. Antinährstoffe, was ist das und wo sind die drin? Wollte zum Beispiel auch Markus wissen.
Hey Markus, also Antinährstoffe sind natürliche Verbindungen, die in vielen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Der Name klingt erstmal ziemlich negativ, aber keine Panik. Sie sind wirklich nicht so schlimm, wie sie sich anhören oder wie man oft denkt. Diese Nährstoffe, also wie die Phytinsäure, Lektine, Oxalate, die können die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen wie Eisen, Calcium, Zink im Körper etwas bremsen oder hemmen. Das bedeutet, dass dein Körper weniger davon aufnimmt, wenn du die Lebensmittel isst. Wo sind die Dinger drin? Naja, vor allem in Hülsenfrüchten, Linsen, Bohnen, aber auch in Vollkornprodukten, Nüssen, Spinat. Aber jetzt das Gute, in den meisten Fällen überwiegen die gesundheitlichen Vorteile eben genau dieser Lebensmittel, die Wirkung der Antinährstoffe bei weitem. Und es gibt Tricks, um den Effekt zu minimieren, einweichen, keimen lassen. Und Kochen reduziert den Antinährstoffgehalt tatsächlich deutlich. Und mein Fazit ist, Antinährstoffe sind eher ein kleiner Stolperstein als ein großes Problem in unserer Ernährung. Also solange du, lieber Markus, eine ausgewogene Ernährung hast, verschiedene Lebensmittel miteinander kombinierst, brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Dein Körper kriegt trotzdem alles, was er braucht. Wir leben also ja bei den meisten Nährstoffen nicht in einer Mangelsituation.
Sehr schön. Wow, jetzt hast du aber richtig geballtes Wissen in so kurzer Zeit wieder untergebracht. Richtig schön. Wir haben noch eine Frage der Woche für euch.
Die Frage der Woche.
Die haben wir extra passend zum Jahreswechsel ausgesucht. Stina fragt: Achim, hilf mir. Mit welchem Frühstück werde ich meinen Kater wieder los?
Ja, also den Miezekater, den wirst du los. Einmal vorab, ein Wundermittel gegen den Kater, den gibt es tatsächlich nicht. Und am besten ist es, wenn man den vorab schon bändigt, den Kater zum Beispiel, indem man im Wechsel mit dem Alkohol viel Wasser trinkt, damit man der Dehydrierung quasi vorbeugt. Übrigens gibt es dazu auch eine eigene Antikater-Folge. Hört da ruhig mal rein von uns. Und ich würde alles machen, was die Leber entlastet. Das ist ganz wichtig. Also bei der Entgiftungsfunktion unterstützt. Im Prinzip lautet die beste Detoxen-Antikater-Formel: nicht übertreiben mit Proteinen. Also Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier, Proteinshakes etc. Das erhöht nämlich die Stickstoffbelastung der Niere und der Leber. Und die Nieren, die haben einfach dann noch mehr zu tun. Also das würde ich eher reduzieren. Und dafür mehr Gemüse essen, also Feldsalat, Fenchel, Grünkohl, Rucola, Sellerie, Kohlrabi, Spinat, Kartoffeln und. Hülsenfrüchte, grüne, weiße Bohnen etc. Das hat einen positiven Einfluss, weil es eben basisch wirkt und die Stickstoffbelastung auch etwas abpuffern kann. Dann Obst, gut, Aprikosen, Feigen, Bananen, Kiwis, Rosinen, schwarze Johannisbeeren, Weintrauben, sensationell gut. Also Kohlenhydrate sind dann grundsätzlich die bessere Wahl, komplexe Kohlenhydrate. Und das Defizit an Zucker bzw. Glucose wieder auszugleichen, auch das gehört dazu. Also, dass man da eher quasi, obwohl man ja Alkohol getrunken hat, hat man eher ein Defizit dann an Kohlenhydraten und das gleicht man damit eben auch gut aus. Und dann bitte Wassermarsch. Das ist wirklich das beste Antikater-Elixier, um den Stoffwechsel zu unterstützen. Mit Wasser läuft alles viel flüssiger, ja, übrigens auch der Fettstoffwechsel. Also, bei einem Kater ist meine Empfehlung, 2 Liter zusätzlich zu trinken. Mhm. Am besten ist übrigens Wasser ab 100 Milligramm Magnesium, aber auch nicht übertrinken. Das ist auch wichtig, weil dann wieder Mineralstoffe ausgespült werden. Also, wie beim Alkohol auch, alles in Maßen, nicht in Massen. Und dann wärst du eigentlich ganz gut, dass du dem Miezekater auch ein Schnippchen schlägst.
Sehr schön, dann gehen wir noch beruhigter in den Abend. Also, ich fasse die Folge nochmal zusammen. Macht euch lieber warme Zitrone als heiße Zitrone, sonst baut sich das Vitamin C ab. Beim Erhitzen von gepökelten Lebensmitteln können ungesunde Nitrosamine entstehen, aber ihr müsst deshalb jetzt nicht vollständig drauf verzichten. Wie immer, in Maßen ist es okay. Und zur Trenddiät karnivore Ernährung. Nicht schlägt eine ausgewogene Ernährung mit vielen pflanzlichen Komponenten. Die ist nicht nur viel gesünder, sondern auch umweltfreundlicher. Ja. Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke erstmal für eure ganzen Fragen, die reingekommen sind. Ne? Also uns macht ja beide die Q&A-Folge immer sehr viel Spaß.
Absolut.
Das ist immer richtig cool von euch zu hören. Deswegen schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge oder auch Fragen an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Und wir sagen bis nächste Woche und kommt gut ins neue Jahr rein, ihr Lieben.
So ist es. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!